Ein ganz wichtiger Teil ist halt, dass Wohnen nicht als profitorientierte Ware gehandelt werden darf. Das heißt, alle Methoden, die man so finden kann, die eben Wohnraum der Marktlogik entziehen, sind meiner Meinung nach sinnvolle Methoden. Und ich finde, da sind mit dem Mietendeckel und der Vergesellschaftungsidee eben zwei sehr starke Instrumente jetzt gerade schon in der Debatte.
Dahinter steht ja auch so ein bisschen die Stadt für Investoren nicht mehr attraktiv zu machen. Je mehr hier in dieser Stadt passiert, desto weniger attraktiv wird das für die Immobilienlobby.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Diese Woche werfen wir einen Blick auf die mietenpolitische Bewegung, denn die ist nach Jahren der Abwehrkämpfe erstmals in der Offensive. Mit den zwei Mietaktivistis Jenny und Kim aus Berlin schaue ich auf den Mietendeckel, die Enteignungsinitiative und die Zukunft der Kämpfe für bezahlbaren Wohnraum. Jenny engagiert sich bei Deutsche Wohnen und Co. enteignen, die per Volksentscheid große Wohnkonzerne in Berlin vergesellschaften wollen. Kim ist Teil vom Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Ich bin schon sehr gespannt, was die beiden zu erzählen haben. Mein Name ist Lukas Ondrejka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Jenny, Kim, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Ja, steigende Mieten und Verdrängung, das kennen wir jetzt schon eine Weile. Neu dagegen ist, dass der Konflikt um Wohnen als Profit oder Wohnen als Recht gerade ziemlich offensiv ausgetragen wird und dass die neoliberale Hegemonie, die wir jetzt seit ein paar Jahrzehnten kennen, dass die erste Risse bekommt. So ein Jahr Mietendeckel ist ein Beispiel. Und Ende des Jahres könnte in Berlin bei euch über die Enteignungsinitiative entschieden werden per Volksentscheid. Wo seht ihr die Kämpfe um bezahlbaren Wohnraum und eine gerechte Wohnungspolitik?
Naja, ich sehe es ähnlich wie du. Ich sehe da einen ziemlichen Aufbruch, der allerdings auch lange vorbereitet ist. Also das ist immer das, was ich da so vor Augen habe. Leute hier in Berlin vor allem, wo ich mich am meisten damit auskenne, organisieren sich halt jetzt seit mehr als 10 Jahren in ihren Häusern gegen Zwangsräumungen und all diese Dinge. Das heißt, da ist ganz schön lange was aufgebaut worden. Und ja, jetzt haben wir natürlich gerade eine Situation, in der wir ganz schön grundsätzlich was verändern können und wo ein ziemlicher Aufbruch zu spüren ist.
Ja, also man muss sagen, dass über die Jahre hinweg die Forderungen mehr auf eine aktive Seite, auf eine offensive Seite gewechselt sind und wir nicht mehr nur reagieren. Jetzt fangen wir an, selbst Forderungen zu stellen, machen eigene Entwürfe, wie es weitergehen kann. Das ist nicht mehr nur eine Verteidigung der Häuser, was es auch noch gibt, sondern ja, wir gehen ein bisschen auf die Offensive.
Nicht mehr nur reagieren, Offensive und die Chance grundsätzlich was zu ändern, ist das eigentlich, wie seht ihr das, so eine Once-in-a-Lifetime-Chance? Sowas ergibt sich im politischen Leben von Aktivisten wie euch nur einmal, oder?
Ich würde mal eindeutig sagen, ich hoffe das nicht. Also ich habe ja vor, noch ein paar Jahrzehnte politisch aktiv zu bleiben. Also ich sehe es schon auch so, es geht ja weiter. Deswegen habe ich auch gesagt, das, was Leute angefangen haben, klein aufzubauen vor 10 Jahren, das macht ja überhaupt nur möglich, dass wir jetzt in einer bestimmten Weise bestimmte radikale Forderungen stellen können. Und so ähnlich sehe ich es auch für die Zukunft. Also das, was wir jetzt verändern, wenn wir tatsächlich jetzt im Falle von unserer Initiative eine Mehrheit für die Vergesellschaftung organisieren in dieser Stadt, das wird ja die Stadt auch nicht unverändert lassen. Andererseits höre ich natürlich Leute aus der Initiative, die schon davon schwärmen, die ein bisschen älter sind und tatsächlich wiederum seit Jahrzehnten politisch aktiv. Und die sagen schon, das ist die Kampagne ihres politischen Lebens. Also vielleicht ein bisschen beides. Ich habe die Hoffnung, es geht sehr, sehr gut weiter danach. Aber natürlich ist es auch schon eine besondere Situation, das würde ich auch sagen.
Ja, wir wollen uns über die aktuellen Wohnungskämpfe unterhalten, über die Zukunft der Wohnungspolitik natürlich auch und wie es mit MieterInnenprotest in Berlin, wo ihr beide sitzt, aber natürlich auch im Rest der Republik weitergehen kann. Bevor wir anfangen, lasst uns einmal aber darüber reden, wer ihr eigentlich seid und für wen ihr hier sprecht.
Ja, ich bin Jenny Stupka. Ich bin ganz kurz vor Mauerfall in West-Berlin geboren und ich bin jetzt seit ungefähr 3,5 Jahren bei der Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen aktiv. Erst in der Aktions AG und jetzt seit 2 Jahren in der AG für Öffentlichkeits- und Pressearbeit.
Und wie bist du MietaktivistIn geworden?
Naja, das ist eine Kombination. Also politisch aktiv, jetzt auch zu anderen Themen, bin ich mittlerweile so seit 15 Jahren, würde ich sagen. Die Mieten- und Wohnraumsituation in Berlin war einfach schon vor 10 Jahren irgendwie was mich ganz persönlich geängstigt hat. Also dadurch, dass meine Familie hier wohnt und viele meiner Freundinnen und Freunde seit der Schulzeit eben auch noch hier wohnen, das ist ja so ein Privileg von Berlinerinnen. Alle bleiben eher zusammen und ziehen nicht so viel weg. Und da hatte ich schon schnell die Vorstellung, als ich gemerkt habe, wie sehr eben die Mieten steigen, dass ich Angst davor hatte, dass ich bald nicht mehr entscheiden kann, wo ich eigentlich wohne und mit wem. Also das ist auch sowas. Diese Mietenentwicklung hat ja so eine sehr konservative Note. Leute sind irgendwie dazu genötigt, eben mit den Leuten da zu wohnen, wo es geht und nicht mit den Leuten da zu wohnen unter den Bedingungen, wie sie sich ihr Leben gerne wirklich organisieren wollen. Und das ist ein Thema, gerade weil ich auch aus Berlin komme, was eigentlich schon vor 5 oder mehr Jahren eigentlich einfach sehr viel Ärger und Wut in mir ausgelöst hat, wenn ich gesehen habe, Leute müssen umziehen, andere Leute verdienen daran. Also einfach ganz unmittelbarer Auslöser für große Empörung bei mir.
Und kurz vor dem Mauerfall geboren, höre ich daraus 89er Jahrgang.
Korrekt, ja.
Sehr gut. Bin ich auch. Das ist ein sehr guter Jahrgang.
Ja, sehr gut.
Mal so eine oberflächliche Analyse zu bemühen. Kim, was bist du für ein Jahrgang und wie bist du Mietaktivist geworden und für wen sprichst du hier?
Also ich habe Berlin auch vor 2008 erlebt, also 90er bis 2008. Ja, und aus dieser Erfahrung heraus, was eigentlich eine Stadt sein kann, wo wir nicht die Hälfte unserer Arbeitszeit für die Miete aufbringen müssen, sondern eben andere Dinge tun können. Und was für eine Art von Leben das ist, das hat mich sehr geprägt in den 90ern und 2000ern. Und das war die schönste Zeit meines Lebens. Und dann war es auf einmal ziemlich schnell vorbei. Und einige meiner Freunde haben ihre Wohnung verloren. Es gab da einen Kindergarten, da hat der Hausmeister dann auf einmal in dem Kindergarten geschlafen, weil er keine Wohnung mehr hatte. Und das hat mich dann zum Aktivismus gebracht.
Jenny, hast du gemerkt, der Kim ist um die Frage, welcher Jahrgang er ist, ist er geschickt drumherum manövriert.
Man kann es aber langsam ahnen, ja.
Man kann es erahnen, genau. Und ich spreche für das Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn in Berlin. Wir sind ein Aktionsbündnis von vielen Initiativen der Stadt, die den Housing Action Day am 27.03. veranstalten um 12 Uhr vor dem Roten Rathaus, wo wir für das Recht auf Wohnen demonstrieren werden, gegen die Eigenbedarfsklagen, gegen die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen, gegen Wohnungslosigkeit, Zwangsräumungen, gegen die Verdrängung von Kleingewerbe und viel mehr.
Ja, wir werden auch den Housing Action Day natürlich in den Shownotes verlinken. Ich glaube, in mehr als 50 Städten europaweit wird am 27. demonstriert. Das findet ihr alle natürlich in den Shownotes. Ja, in Berlin hat sich auch schon was bewegt. Seit einem Jahr gelten in der Hauptstadt gesetzliche Mietobergrenzen, der Berliner Mietendeckel. Was hat sich in diesem einen Jahr getan?
Also der Mietendeckel ist ein Erfolg aus den großen Mietenwahnsinn-Demos und der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Und das war die Reaktion der Politik darauf. Und die wollten eben den Druck von der Straße ein bisschen wegnehmen, dadurch, dass sie diesen Mietendeckel durchgesetzt haben. Der hat tatsächlich auch eine gewisse Sicherheit für etliche Menschen in dieser Stadt gebracht, dass sie nicht so schnell verdrängt werden können, wie das vorher der Fall war. Wobei man sagen muss, dass die zu hohen Mieten, also die jetzt durch den Mietendeckel gesenkt werden, noch zu wenig angezeigt werden. Hier gleich der Aufruf an alle Menschen, die in Berlin eine Wohnung mieten, wenn ihr zu hohe Mieten zahlt und es gibt einen Mietendeckelrechner im Internet, da kann man das nachkalkulieren, dann könnt ihr das anzeigen und dann wird sich jemand vom Bezirk darum kümmern. Tut das auch. Genau. Außerdem gilt natürlich der Mietendeckel nicht für Gewerbe, was gerade massiv verdrängt wird. Es gilt auch nicht bei Verkauf und Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen. Also diese Idee, dass man jetzt ein Gesetz macht und das heilt alles, das funktioniert nicht. Da muss ein politischer Wille da sein und ein ganzer Fächer von Gesetzen muss dann auf den Weg gebracht werden.
Ja, ich sehe es eigentlich sehr ähnlich. Also man sieht schon, die Bestandsmieten werden natürlich dadurch geschützt. Also ich erzähle einfach mal, weil mein Mietvertrag hier von meiner WG ist eigentlich mit der mieseste Mietvertrag, den ich so kenne. Wir haben eine Staffelmieterhöhung jedes Jahr um 6,6% vor dem Mietendeckel. Das ist also extrem viel. Und durch den Mietendeckel sparen wir über 400 Euro Miete im Monat.
Krass.
Und das bedeutet auch, wenn der kippt, eigentlich haben wir seit Jahren vorher auszuziehen, aber dann hat sozusagen der restliche Mietenmarkt, also wir wohnen seit 7 Jahren hier, hat der restliche Mietenmarkt so ein bisschen unseren fürchterlichen Mietvertrag überholt oder hat sich da an den Rand angenähert in der grausamen Miethöhe. Und ganz persönlich kann ich sagen, der Mietendeckel ist eine enorme Erleichterung. Und auch, was da sozusagen juristisch gemacht worden ist, ist, glaube ich, ziemlich spannend. Und man merkt ja auch schon, mit dem Mietenstopp-Volksbegehren in Bayern hat es direkt auch Leute in anderen Bundesländern animiert dazu, ähnliche Dinge zu fordern. Und dann andererseits merkt man ja schon, die großen Wohnungskonzerne sind sehr geschickt darin, eigentlich direkt andere Wege zu finden. Also die vermieten mehr Wohnungen möbliert zum Beispiel, wo der Mietendeckel nicht gilt, oder lassen den Wohnraum einfach auch noch mehr leer stehen, weil sie jetzt abwarten, ob sie dann nicht schon ab Juli, wenn der Mietendeckel vielleicht gekippt wird, eben schon wieder ganz andere Preise erzielen können. Und deswegen finde ich, der Mietendeckel funktioniert sehr, sehr gut als Vorbereitung unserer Vergesellschaftung, weil die zu organisieren dauert ja auch ein paar Jahre. Mhm. Das ist so unsere Perspektive darauf.
Ja, über Deutsche Wohnen und Co. enteignen wollen wir gleich auch noch sprechen. Mhm. Zunächst aber noch zum Mietendeckel. Um 11% habe ich gelesen, sind die Mieten gesunken seitdem. Das ist natürlich echt schon eine Stange Geld, so, ne? Und das macht sich bemerkbar. Was als Gegenargumente vorgebracht werden, ist, dass das Angebot sich dadurch reduziert hat und dass weniger gebaut wird. Das ist auch so ein typisches Argument der Immobilienlobby, die ja auch mit schweren Geschützen gegen den Berliner Mietendeckel schießt. Was würdet ihr dem entgegnen?
Naja, wir können ja die Statistiken angucken und es stimmt nicht. Also diese Tendenz von Mietwohnungen zur Umwandlung in Eigentumswohnungen zu geben, die konnten wir schon vor dem Mietendeckel beobachten. Hm. Das ist nichts Neues. Das stand auch schon in den Geschäftsberichten der Immobilieninvestoren drin, dass die eine Exit-Strategie fahren und auf lange Sicht die gesamte Stadt in Eigentumswohnungen umwandeln wollen. Das sagt doch die CDU seit Jahren. Das ist nicht etwas, was ein Phänomen des Mietendeckels ist.
Ja, und dann hat ja auch schon gerade so ein bisschen ist angeklungen, fehlender Neubau oder die mietenpolitische Bewegung als Investitions- oder Investorinnen-Schreck. Eigentlich ist es eins meiner allerliebsten Gegenargumente, die uns so begegnen, weil es einfach so falsch ist. Also das Argument zum Beispiel, die Deutsche Wohnen oder andere große Wohnungsunternehmen würden davon abgeschreckt, weiter Neubau zu betreiben, ist genauso wie Kim jetzt eben schon meinte, ein Blick in die Daten ihrer eigenen Geschäftsberichte zeigen halt, die geben 1% ihrer Gewinne für Neubau aus. Mhm. Und wenn man dann noch dazu nimmt, das ist ein Wert von 2018, waren nur knapp über 2% der neu gebauten Mieten in Berlin sozusagen leistbare Mieten für Leute mit mittleren Einkommen. Also sie bauen erstens nicht und wenn sie bauen, dann bauen sie teuer. Deswegen sagen wir ja eigentlich immer, wir sehen das Problem nicht da drin, Investorinnen abzuschrecken. Also im Gegenteil, das ist ja genau Ziel unserer verschiedenen politischen Entwürfe, die wir so einbringen.
Vielleicht kann ich das noch ergänzen. Also
gerne.
Letztes Jahr wurden 18.000 Wohnungen neu gebaut. Die meisten davon waren Eigentumswohnungen. Der geringe Teil war Mietwohnungen, die in einem Median 18 Euro den Quadratmeter gekostet haben. Mhm. Das kann sich also niemand wirklich leisten. Und dann gibt es ja immer diesen Mythos des Trickle-Down-Effektes. Das heißt, wenn denn die vielen, vielen Reichen in die neuen Wohnungen umziehen, die sie sich leisten können, dann würden ja die anderen frei werden. Was passiert aber mit den anderen Wohnungen? Na, die werden natürlich massiv in Eigentumswohnungen umgewandelt oder sie werden möbliert verkauft. Die Leute kriegen Zeitmietverträge, wenn sie nochmal vermietet werden. Oder wie bei Akelius wird auch gerne einfach mal das Ganze leer gelassen. Also Trickle-Down gibt es nicht im Immobilienbusiness und deshalb sind die Leute auch da, weil das nicht funktioniert.
Aber das ist schon so, wenn man sich anschaut, was die Immobilienlobby an Argumenten vorbringt, eigentlich immer das, was als erstes kommt, oder? Neubau, 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 damit die Mieten sinken.
Das hat auch einen Grund. Bauen, bauen, bauen heißt Wachstum, Wachstum, Wachstum. Also das ist auch nicht nur die Immobilienlobby, es ist auch der rot-rot-grüne Senat und hier ganz weit vorne Franziska Giffey, die das auch sagen will. Die wollen immer mehr bauen. Neulich haben sie versprochen, dass sie 100.000 Sozialwohnungen bauen werden. Als dann ihr Kollege vom Tagesspiegel gefragt hat, ob sie mal eine Statistik haben, welche Fläche da in der Stadt vorhanden ist, mussten sie leider zugeben, dass sie überhaupt keinerlei Statistik in Auftrag gegeben haben. Fakt ist, dass die Stadt den größeren Teil ihres Bodens in den letzten 20 Jahren verkauft hat für ein Appel und ein Ei. Also das, was wirklich gebaut wird. In den letzten 5 Jahren waren es, glaube ich, 1500 Sozialwohnungen. Und die verlieren nach 10 Jahren ihre Sozialbindung und dann steigen die Preise dafür. Also diese Idee von bauen, bauen, bauen hat nur etwas damit zu tun, um die Wirtschaft wachsen zu lassen.
Naja, also ich habe noch den Eindruck, warum das natürlich ein gutes Argument der Gegenseite ist. Das würde ich jetzt noch mal ein bisschen vielleicht auch im Unterschied zu dem, was du gerade erläutert hast, dazu sagen. Es gibt ja tatsächlich einen Wohnraummangel. Hm. Da ist einfach auch was dran. Es gibt halt verschiedene Probleme in den Städten, was die Mietpreise betrifft. Und ein Problem ist Wohnraummangel und ein anderes Problem ist eben, dass die Bestandsmieten so entsetzlich steigen. Und zwar halt gerade in den Gegenden, wo die Leute am wenigsten Geld haben. Und sowohl der Mietendeckel eben, der regelt auch die Neuvermietungsmieten, aber gerade diese Absenkungsregelung betrifft natürlich vor allem die Bestandsmieten. Genauso wie halt auch unser Vergesellschaftungsvolksbegehren sich genau eben auch auf dieses zweite Problem richtet in erster Linie. Natürlich hat es dann auch Effekte auf den Mietenmarkt als Ganzen in einer Stadt, ja. Wenn es sozusagen so einen großen Teil der Wohnungen gibt, die ohne Profitorientierung bewirtschaftet werden. Aber erstmal geht es uns primär auch um das Problem, dass Bestandsmieterinnen verdrängt werden. Das heißt, diese ganze Reaktion zu sagen, naja, aber dabei werden keine neuen Wohnungen gebaut, ist auch einfach, naja, wenig überraschend. Ist ein bisschen wie wenn man eben, ich weiß auch nicht, man sagt, ich habe kochen gelernt und die andere Person sagt, naja, aber einen Tisch kannst du damit immer noch nicht bauen. Und man denkt sich, nein, das war auch nicht meine Absicht. Und tatsächlich braucht man eben aber auch Tische zum Leben, genauso wie man auch neue Wohnungen in Berlin braucht. Und deswegen verfängt dieses Argument. Obwohl es eben eigentlich was anderes adressiert, als hauptsächlich unser Anliegen ist. Und deswegen ist ja auch ganz klar, man braucht immer völlig verschiedene, vielfältige Mittel, um so einem profitorientierten Wohnungsmarkt irgendwie beizukommen. Weil der eben ganz viele negative Effekte für die Mieterinnen hat.
Also wenn Sie jetzt sagen würden, wir bauen jetzt Sozialwohnungen für euch, dann wäre das ja etwas anderes. Es gibt aber gar keine Sozialwohnungen in Berlin. Es gibt nur Wohnungen mit Sozialbindungen, die diese Bindung nach 10 Jahren wieder verlieren. Mhm. Also viel billiger wäre es für die Stadt, die Deutsche Wohnen und Co. zu enteignen, weil man da nämlich keine neuen Flächen versiegelt, kein Beton braucht, das sehr viel CO2 verbraucht, sondern man hätte dann würde einfach Wohnungen so schon wieder einen Wohnungsmarkt öffnen für Menschen, die, ich sag mal so, unter 5.000 Euro brutto verdienen. Alles, was jetzt gebaut wird, ist für die Millionäre und die obere Mittelschicht.
Ja, Kim, danke. Perfekte Überleitung, um mal zu schauen, wie steht's eigentlich um das Volksbegehren Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Da ist ja vor kurzem die Unterschriftenaktion für die nächste Phase losgegangen. Sag uns doch mal, Jenny, wie ist da der Stand?
Genau, wir haben Ende Februar am 27. mit der Sammelphase begonnen, mit der zweiten Sammelphase. Also ein Volksbegehren besteht ja aus mehreren Phasen. Man hat die erste Unterschriftensammelphase. Die haben wir schon 2019 eigentlich erfolgreich beendet. Dann hat uns die Senatsverwaltung für Inneres sehr lange hingehalten, über ein Jahr mit der rechtlichen Prüfung. Hat uns aber tatsächlich glücklicherweise nicht das Momentum genommen. Und jetzt, genau, sind wir in der zweiten Sammelphase, also nochmal Unterschriften sammeln. Auch kleiner Hinweis, alle Leute, die in der ersten Phase schon unterschrieben hatten, müssen nochmal unterschreiben. Und da braucht man die Unterschriften von 7% der Wahlberechtigten in Berlin. Das sind 175.000 gültige Unterschriften. Hm. Da wir ganz bewusst eben nicht nur die Unterschriften der Wahlberechtigten sammeln, sondern sagen, bei uns sind natürlich die Unterschriften willkommen von allen Leuten, die das unterstützen. In Berlin sind nämlich einfach ein sehr, sehr großer Anteil der Leute ohne Wahlberechtigung, dadurch, dass sie keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Genau, wir wollen alle Unterschriften, das ist unsere Haltung dazu. Und deswegen brauchen wir sehr viel mehr als 200.000 Unterschriften. Und das in einem Zeitraum von 4 Monaten. Das heißt, diese Unterschriftensammelphase endet Ende Juni und das sind umgerechnet dann 1500 gültige Unterschriften am Tag.
Ist natürlich eine Menge Holz.
Das ist, wenn man mal Unterschriften sammeln war, hängt natürlich sehr davon ab, in welcher Gegend und wie die Leute da so politisch aufgestellt sind, aber einfach auch ökonomisch selbst aufgestellt sind, weiß man, dass das verdammt harte Arbeit ist. Mhm. Und das unter Corona-Bedingungen. Das heißt, die nächsten Monate werden sehr harte Arbeit sein.
Das kommt ja erschwerend hinzu, wollte ich gerade sagen. Ne? Die Kontaktbeschränkungen, habt ihr euer Pensum bisher erfüllt? Und wie zuversichtlich bist du jetzt unter diesen Corona-Bedingungen auch, dass ihr das schaffen werdet in dieser kurzen Zeit?
Mhm. Genau, ich würde erstmal noch was dazu sagen, wie wir das Sammeln überhaupt organisiert haben, weil ich glaube, das ist auch für andere vergleichbare Initiativen interessant. Mhm. Und zwar hat unsere tolle Sammel-AG, die wir haben in der Kampagne, hatte sich da schon mit langem Vorlauf, wir hatten ja dank dieser rechtlichen Prüfung sehr lange Zeit, solche Dinge zu durchdenken, ein Modell sich überlegt mit sogenannten Kiez-Teams. Also es gibt in allen Bezirken Kiez-Teams, die auch ein Stück weit eben dieses Unterschriftensammeln autonom für sich organisieren. Mhm. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also in den Kiez-Teams, die wir jetzt haben, waren zum Sammelstart 1700 Leute aktiv. Und das macht tatsächlich, also wenn ich mich in der Stadt bewege, was ich zurzeit jetzt auch nicht so viel tue wie normalerweise, aber ich komme halt ganz oft zufällig bei Leuten vorbei, die gerade sammeln. Also das ist wirklich ein tolles Gefühl, ob das in Wilmersdorf ist, hier bei mir um die Ecke im Wedding oder eben auch weiter draußen. Und das ist jetzt die Art und Weise, wie wir gerade versuchen, das zu schaffen, indem eben dezentral und möglichst eben auch nicht nur in den Innenstadtbezirken diese Unterschriften gesammelt werden. Hm. Ja, und dann hattest du ja gefragt nach den Corona-Bedingungen. Da ist eigentlich einfach ziemlich eindeutig, dass bisher die Politik hier in Berlin uns irgendwie gar nicht entgegengekommen ist, mal darüber zu reden, was man eigentlich an den Bedingungen verändern könnte, um das machbarer zu machen unter diesen Umständen. Also wir haben ein Corona-Konzept vorgelegt. Das war uns auch wichtig. Nur sammeln mit Maske, regelmäßiges Desinfizieren dieser Stifte und was man eben alles machen kann. Genau, aber zum Beispiel, das wäre ja vielleicht noch die einfachste Art und Weise, uns werden keine Masken gestellt für die Sammlerinnen. Digitale Unterschriften, die zum Beispiel bei europaweiten Bürgerbegehren möglich sind, sind ja nicht möglich auf Länderebene. Das wäre natürlich ein enormer Unterschied gewesen. Das heißt, was wir jetzt wahrscheinlich noch mehr versuchen, Leuten nahezulegen, ist, dass sie das als eine Art Briefwahl betrachten. Und da gibt es tatsächlich auch eine ganz tolle Unterstützung von change.org. Man geht sozusagen auf eine Online-Seite. Vielleicht können wir das dann irgendwo unter dem Podcast verlinken.
Du darfst mir gerne Links schicken.
Okay, ja. Super, sehr gerne. Genau, da geht man rauf und man kriegt sozusagen alles, was man für die Unterschrift braucht, auf einer Seite. Da ist unser Unterschriftenbogen, den kann man ausdrucken. Da ist eine DIN A4-Seite zum Ausdrucken, die kann man sozusagen so schneiden. Da sind die Falzen markiert, da kann man sich direkt einen Umschlag draus basteln, falls man keinen zur Hand hat. Und dann werden halt über Spenden die Portokosten sozusagen eingeworben. Das heißt, Leute, die keine Möglichkeit haben, gerade jetzt unter Corona, ihr Haus zu verlassen oder eben Kontakte meiden müssen, können in einer Art Briefwahl an unserem Volksbegehren teilnehmen.
Vielleicht kann man nochmal dazu sagen, dass es ja diese solidarischen Orte gibt in der ganzen Stadt, die Unterschriften sammeln. Man kann sich auf der Webseite dwenteignen.de auch raussuchen, wo diese solidarischen Orte sind. Man kann da hingehen. Man kann auch am 27.03. zum Housing Action Day gehen. Das ist um 12 Uhr am Roten Rathaus. Und da werden auch eine Menge Teams von Deutsche Wohnen und Co. enteignet sein und Unterschriften sammeln.
Ja, danke.
Jenny, vielleicht kannst du einmal sagen, wie zuversichtlich bist du, dass ihr da die nötigen Unterschriften zusammenbekommt? Und was würde das dann heißen? Also wie würde es und wann zum Volksentscheid kommen?
Ja, also zur ersten Frage, ich bin extrem zuversichtlich. Also ich glaube, an diesen Unterschriften werden wir nicht scheitern und das wohlgemerkt trotz der Corona-Bedingungen. Wir sind ein bisschen vorsichtig damit, da Zahlen zu nennen, weil das eben sofort irgendwie Effekte hat, wenn man das tut. Sowohl, dass Leute sich frühzeitig entspannen, als auch, dass Panik ausbrechen könnte. Aber also ich glaube, ein bisschen vager kann ich auf jeden Fall sagen, wir sind sehr, sehr gut gestartet mit unserem super Sammelsamstag, den wir direkt nach dem Sammelstart hatten. Genau, und schwieriger wird es halt auch auf die Länge der Zeit, so dieses Level beizubehalten. Leute verausgaben sich da teilweise sehr. Nichtsdestotrotz bin ich persönlich und ich glaube auch die Initiative als Ganze einfach sehr zuversichtlich, dass wir das schaffen. Das heißt, unsere Gedanken richten sich jetzt schon Richtung Volksentscheid. Der würde am 27. September stattfinden, jetzt nochmal zusammen mit Abgeordnetenhauswahl und der Wahl zum Bundestag. Das heißt, es wäre hier in Berlin wirklich ein super Wahltag.
Ich wollte gerade sagen, in Berlin wäre es nicht nur ein super Wahltag, sondern ein super, super Wahltag.
Genau, also. Genau, ein triple super Wahltag. Das heißt, wir haben dann so eine Art Wahlkampf vor uns natürlich, weil beim Volksentscheid gibt es sozusagen immer zwei Komponenten, die man erfüllen muss. Einmal eine bestimmte Wahlbeteiligung, die man erreichen muss. Also das wird Quorum genannt. Das ist dadurch, dass es an dem Wahltermin höchstwahrscheinlich liegen würde, überhaupt kein Problem. Da werden ja genug Leute hingehen. Das heißt, es geht dann um eine Mehrheit der Stimmen. Und ich finde das ziemlich aufregend, weil ich schon so gehört habe, dass mit einer extrem hohen Wahlbeteiligung gerechnet wird. Also unter anderem, weil Leute einfach sauer sind wegen der Corona-Politik einerseits, andererseits, weil es ja auch um die Nachfolge von unserer Langzeitkanzlerin geht. Also es wird vermutet, dass da eine extrem hohe Wahlbeteiligung erzielt wird. Das heißt, es werden ja auch extrem viele Leute über unseren Vorschlag abstimmen. Mhm. Und da kann man auf jeden Fall sagen, alleine, dass es jetzt noch offen ist, wie das ausgeht, ist halt eine Situation, mit der wir vor 2,5 Jahren nicht gerechnet hätten. Dass es tatsächlich eine Möglichkeit ist, dass die Mehrheit der Leute in Berlin sich für die Vergesellschaftung positioniert. Und das wird einfach sehr, sehr spannend.
Wagst du da denn schon eine Prognose? Was glaubst du, wie werden sich die BerlinerInnen entscheiden, wenn es dann tatsächlich heißt, Enteignung von Wohnkonzernen über wie viele Wohnungen waren es nochmal?
Genau, über 3.000 Wohnungen pro Wohnungskonzern und das wären dann insgesamt über 240.000 Wohnungen in Berlin.
Wenn das dann die Frage ist, ja oder nein, was glaubst du, wie werden sich die BerlinerInnen entscheiden? Gab es da denn vielleicht auch schon mal eine Umfrage in Berlin, wie da gegenwärtig die Stimmungslage zu ist? Beim Mietendeckel ist es ja eigentlich relativ klar in Berlin, oder? Das supportet irgendwie eine relativ große Mehrheit meines Wissens nach.
Genau, beim Mietendeckel, ja genau. Also ich habe neulich gelesen, dass sogar bundesweit über 70% den Mietendeckel supporten tatsächlich, der Befragten. Mhm. Aber es gab schon mehrere Umfragen. Wir sind gestartet erstmal, da gab es eine Umfrage, also ich erinnere mich jetzt jeweils nicht unbedingt von welchen Instituten oder so. Als wir mit der ersten Sammelphase begonnen haben, da gab es eine Umfrage, die tatsächlich eine knappe Mehrheit direkt schon mal mit starker Befürwortung oder tendenzieller Befürwortung für unseren Vorschlag gesehen hat. Und das war erstmal direkt zum Auftakt von unserer Kampagne wirklich eine große, sehr positive Überraschung. Wir haben auch lange gehadert, sollen wir jetzt diesen Begriff der Enteignung benutzen? Das, worum es uns ja eigentlich als Zielsetzung geht, ist die Vergesellschaftung. Aber ein sehr kompliziertes Wort, damit macht man irgendwie keine Öffentlichkeitsarbeit. Aber Enteignung, auch noch mit Konnotationen, die so für manche Leute eher abschreckend sind. Und wir haben uns dafür entschieden, was ich sagen würde, was sich extrem bewährt hat. Also wir haben damit halt die Debatte zugespitzt, angeheizt und bisher verläuft es ziemlich in unserem Sinne, würde ich mal sagen. Mhm. Und seitdem gibt es immer mal wieder von verschiedenen Zeitungen in Auftrag gegeben, eben Umfragen zur Zustimmung für unsere Kampagne. Jetzt gab es jüngst eine von der CDU in Auftrag gegebene, wenig überraschend, gab es da natürlich keine Mehrheit für uns. Was aber mit am spannendsten eigentlich ist, ist, dass es immer wieder auch hohe Zustimmungswerte unter den Parteimitgliedern oder den parteinahen Leuten gibt der CDU. Tatsächlich sind 30% der CDU-Mitglieder unterstützen unsere Idee.
Jenny, wirklich Mitglieder, nur als Nachfrage oder Wählerschaft?
Nee, genau, der CDU-Wählerschaft. Mhm. Das sind so Werte, mit denen man ja überhaupt nicht gerechnet hat. Und nochmal, um das zusammenzufassen, es schwankt halt so ein bisschen. Es geht hier um knappe Mehrheiten. Mal ist eine knappe Mehrheit von wenig über 50% tendenziell gegen uns. Manchmal ist eine knappe Mehrheit tendenziell für uns. Das wäre so meine Zusammenfassung dieser Umfragen.
Man kann auch dazu sagen, dass die Forderung Deutsche Wohnen und Co. enteignen eigentlich eine sehr bürgerliche Forderung ist, die sich auf das Grundgesetz bezieht. Das sind Forderungen, die hatte die Münchner SPD schon in den 70er Jahren. Das ist nichts Radikales in dem Sinne, dass alle Menschen, die in dieser Stadt leben, bleiben wollen, müssten da eigentlich unterschreiben. Also 44% in Berlin haben theoretisch Anrecht auf einen Wohnberechtigungsschein. 3/4 aller Berliner haben einen Mietvertrag. Also für mich müsste es eigentlich eine klare Sache sein.
Ja, wir müssen vielleicht dazu sagen, dass der Artikel 15 Grundgesetz, auf den du dich jetzt bezogen hast, Kim, dass der ja in der Geschichte der Bundesrepublik meines Wissens nach noch nicht zur Anwendung gekommen ist oder zumindest mit Bezug auf Wohnraum.
Nee, tatsächlich noch nie. Das war ganz richtig.
Tatsächlich noch gar nie. Okay, ja. Aber das ist tatsächlich spannend, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich ja, was jetzt Eigentumsformen angeht und Wirtschaftsformen, nie wirklich festgelegt haben, ne, auf eine streng kapitalistische oder, ich sag mal, sozialistische Wirtschaft. Mhm. Ne? Das ermöglicht dann natürlich auch so eine interessante Initiative wie eure. Ne?
Ja, genau. Danke, Kim, auch. Also ich sehe das im Prinzip genauso. Und das ist auch tatsächlich was, was wir erfahren. Also wenn man auf der Straße Unterschriften sammelt, dann kriegt man auch sehr viel Zuspruch von Leuten, die eben in Bezug auf andere politische Fragen oder Fragen der Lebensführung vielleicht eher konservativ ausgerichtet sind, aber die eben ganz genau das sagen, was du auch so beschrieben hast, die halt sagen, naja, wir wollen eben in unserer Stadt wohnen bleiben oder die auch sehr lange verwurzelt sind in ihren Bezirken, die vielleicht da auch schon geboren sind und so.
Aber Jenny, weil du gerade vorhin von Wording gesprochen hast und Framing ist ja natürlich auch eine wichtige Frage, wenn es darum geht, wie bringt man Vergesellschaftung und Enteignung, ja, wie bringt man das in die Mitte der Gesellschaft oder mobilisiert dafür Mehrheiten? Gibt es da Diskussionen bei euch, ob ihr dann, wenn es zum Volksentscheid kommt, ob es dann vielleicht ein anderes Wording gibt, also ob es dann Vergesellschaftung ist oder ob es weiterhin Enteignung ist oder... Warum sprecht ihr nicht von Rekommunalisierung? Das ist es ja letztendlich, oder?
Also ich glaube, rein strategisch werden wir auf keinen Fall unsere zentralen Begriffe ändern. Das ist schon mal das Erste. Dann Rekommunalisierung ist tatsächlich nicht das, was wir wollen, sondern das, was uns wirklich vor allem ja vorschwebt mit der Vergesellschaftung, ist ja mehr als eine Verstaatlichung. Das ist was, was wir wirklich immer stark machen wollen. Also es geht sozusagen um drei Dinge bei dem, was wir als Vergesellschaftung wollen. Einmal die Überführung in Gemeineigentum, also erstmal, das gehört jemand anderem, nämlich nicht mehr profitorientierten Wohnungskonzernen, die an der Börse notiert sind, andere Eigentümerinnenschaft. Dann der zweite Punkt, keine Profitorientierung mehr. Und dann der dritte Punkt, demokratische Verwaltung. Und das ist ja was, was im kommunalen Wohnungsbau in dem Ausmaß, wie wir das anstreben, einfach nicht gegeben hat und nicht gibt. Und deswegen ist das auf jeden Fall gar nicht so der richtige Begriff für uns. Und es ist Vergesellschaftung, die wir wollen, wo zu einem gewissen Anteil eben Mieterinnen Selbstbestimmung stattfinden kann und auch eine andere Mitbestimmung der ganzen Stadtgesellschaft über solche Fragen wie, wo wird eigentlich energetisch modernisiert? Also das bringt ja dann auch verschiedene gesellschaftliche Themen wirklich zusammen. Also solche Sachen wie Antidiskriminierung zu etablieren, statt den jetzt diskriminierenden Vermietungspraktiken, wie eine gemeinsame Haltung zu Zwangsräumungen zu finden, die halt so nicht stattfinden dürfen, solange kein alternativer und guter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Oder eben genau eine nachhaltige Klimapolitik in Bezug auf den Wohnraum. Das sind halt alles Dimensionen, die weit über das hinausgehen, was man im kommunalen Wohnungsbau je gewöhnt war.
So Leute, an dieser Stelle geht mal wieder ein fettes Dankeschön an alle meine Fördermitglieder. Mehr als 730 Menschen supporten diesen Podcast hier. Ihr macht es möglich, dass Dissens unabhängig und kostenlos für alle da draußen senden kann. Ja, und wenn dir dieser Podcast auch gefällt und du noch nicht dabei bist, dann mach doch jetzt mit. Dabei sein kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du tust damit nicht nur etwas Gutes, nein, es winken auch Goodies und du hast Woche für Woche die Chance auf coole Gewinne. Auch diese Woche gibt's was Nettes abzustauben. Was genau, das erfährst du in den Shownotes. Und was du dort auch findest, ist Wissenswertes über den europaweiten Housing Action Day. Der findet am 27. März statt, wir hatten es schon erwähnt. Und in den Shownotes gibt es zum Beispiel eine Liste der Städte, in denen für bezahlbaren Wohnraum demonstriert wird. Schau da also gerne mal rein. Du hörst den Dissens-Podcast. Zu Gast sind die Mietaktivistis Jenny und Kim aus Berlin. Jenny ist Teil der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Kim engagiert sich beim Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Das ist eine super spannende Perspektive, Vergesellschaftung mit demokratischer Mitbestimmung der MieterInnen und nicht einfach nur Verstaatlichung. Kannst du da mal sagen, gibt es da für eure Initiative irgendwelche Vorbilder in anderen Städten? Und wie würde sowas am Ende konkret aussehen? Also wie stellt ihr euch das vor?
Also wir haben eine Broschüre, in der sozusagen unsere Idealvorstellung davon ausgeführt wird. Kurz zusammengefasst ist es letztlich wie eine Art durchgestuftes Rätesystem. Also man hat sozusagen Räte auf verschiedenen Ebenen. Auf der Ebene der einzelnen Häuser, auf der Ebene von Siedlungen, von Bezirken. So dass halt Probleme eigentlich da behandelt werden sollen, wo sie auftreten. Also was soll bevormundend irgendwie, das wäre sozusagen ein Negativbild, ein Staatskonzern, der über Wohnungen verfügt und alles über die Mieter bestimmt. Das wollen wir eben nicht, sondern Mieterinnen sollen da bestimmen können, wo es sie am meisten angeht. Das betrifft zum Beispiel auch die Nutzung von Gewerbeflächen. Welches Gewerbe will man in der eigenen Gegend haben, wenn Läden leer werden? Oder wie will man gemeinsame Räume nutzen? Das betrifft dann sozusagen auch ganz andere Facetten noch der Stadtpolitik, also zum Beispiel Räume für Kunst und Kultur oder Jugendclubs und so weiter. Genau, und das geht dann eben immer weiter hoch, weil wir andererseits sagen, das Problem, was viele Genossenschaften haben, also als Beispiel, ich bin selbst Mitglied in einer Genossenschaft, aus eigenen taktischen Gründen werde ich jetzt deren Namen nicht nennen, aber die hat so ein Problem, dass halt viele der Mitglieder wohnen bereits in Wohnungen. Und das führt tendenziell zu einer Benachteiligung der Mitglieder, die nicht bereits eine Wohnung haben, weil eben wenig neu gebaut wird, damit halt bloß die Bestandsmieten nicht gesteigert werden, obwohl die teilweise halt enorm niedrig sind. Wir wollen eben nicht das Problem haben, dass die Mieterinnen selbst auch so eine Art Besitzstandswahrung betreiben. Leute, die selbst nicht in den Wohnungen wohnen, sollen ja auch was davon haben. Mhm. Also sowohl was Effekte betrifft, die jetzt den ganzen Mietmarkt beeinflussen, wenn eben Mieten gedeckelt sind, in einem ganz anderen Ausmaß noch als der Mietendeckel das tut. Das heißt, dieses Konzept, was wir da vorgelegt haben, ist einigermaßen komplex, um diese verschiedenen Widersprüche irgendwie zu handeln. Und dazu gehört auch unsere Vorstellung, dass Vergesellschaftung eben ein Prozess ist. Also auch wenn wir da zum Beispiel so ein Idealmodell hinlegen, dann ist unsere Vorstellung nicht, alles wäre perfekt, wenn man das so umsetzt. Dazu haben auch noch viel zu wenig andere mietenpolitische, stadtpolitische Initiativen damit gesprochen oder verschiedene gesellschaftliche Gruppen. Wenn wir es schaffen, diesen Volksentscheid zu gewinnen, dann ist eigentlich, kann man sagen, ist das erstmal der Start zu einem noch viel größeren Prozess in der Stadtgesellschaft. Dann müssen wir so richtig miteinander aushandeln, wie sollte denn eine Umsetzung aussehen, damit es wirkliche Vergesellschaftung ist, welche Strukturen sind dafür geeignet. Mhm. Und das führt auch jetzt zu dieser Frage nach den Vorbildern vielleicht. Ich glaube, was wir vorhaben, hat halt einen sehr, sehr großen Umfang und einen sehr, sehr großen Anspruch. Das heißt, Anregung findet man eigentlich eben genau auf diesen unterschiedlichen Ebenen. Also was wir oft sagen ist, wir wollen gerne eine gemeinwohlorientierte Wohnraumversorgung in einem bestimmten Umfang aufbauen in Berlin. Und da orientieren wir uns halt viel am sogenannten Roten Wien und der Wohnungsbaupolitik und der Wohnungspolitik der Stadt Wien. Wenn es aber eher halt um diese Komponenten der Selbstverwaltung geht, da sind bestimmt das Mietshäusersyndikat oder eben auch Hausprojekte eigentlich gute Ansprechpartnerinnen, um über Strukturen zu reden.
Also diese Ideen vom Roten Wien, dahinter steht ja auch so ein bisschen, die Stadt für Investoren nicht mehr attraktiv zu machen. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, das zu erreichen. Zu enteignen, das ist eine sehr gute Möglichkeit, aber auch jede Form von eine Initiative gründen, eine Mietervernetzung gründen. Je mehr hier in dieser Stadt passiert, desto weniger attraktiv wird das für die Immobilienlobby und desto schüchterner sind die Banken damit, Kredite zu vergeben, die denn hier in den Immobilienmarkt investiert werden sollen. Zu der Diskussion, das finde ich total super. Die sollte meiner Ansicht nach jetzt schon stattfinden. Was passiert danach, wenn der Volksentscheid durch ist und der Auftrag an die Politik ausgegeben wird? Was ist mit dieser Gesellschaft öffentlichen Rechts? Wie soll das genau aussehen? Und vielleicht braucht es auch denn eben noch ein paar mehr Gesetze, weil ja, wie wir wissen, der Kapitalismus die Grenzen, die man ihm setzt, immer wieder umgeht. Also diese Diskussion, was danach kommen soll, die müssen wir eigentlich jetzt schon anfangen.
Ja, das ist ein super Punkt, den du auch angesprochen hast, Kim, weil ich hatte es ja auch so verstanden, dass wenn jetzt per Volksentscheid für die Enteignung gestimmt wird, dann beauftragt das letztendlich den Senat, ein Gesetz zur Enteignung zu erarbeiten. Und da kann die Idealvorstellung, die du, Jenny, jetzt formuliert hast und die ganze Komplexität und auch die umfassende demokratische Selbstverwaltung, die kann da drin natürlich verloren gehen, oder? Also wie habt ihr Einfluss auf diesen Prozess? Seid ihr daran beteiligt möglicherweise oder dringt ihr darauf? Oder ist das eher, dass ihr dann den öffentlichen Diskurs wiederum verschiebt?
Na, das ist ein super wichtiger Punkt. Es gibt ja zwei Typen von Volksbegehren oder Volksentscheiden. Eines ist ein Gesetzesvolksentscheid. Das ist das Format, wo man selbst als Initiative schon ein ausformuliertes Gesetz vorlegt. Hat den Vorteil größerer Verbindlichkeit, hat den Nachteil, wie der Mietenvolksentscheid das zum Beispiel hier in Berlin erlebt hat. Also Gesetze zu schreiben ist extrem komplex. Und ich will nicht sagen, dass Leute, die mit uns und für uns solche Dinge machen, das nicht könnten. Die können da sehr, sehr viel und werden dafür auch sehr oft für ihre Kreativität gelobt zum Beispiel. Aber was einem halt immer passieren kann, ist, dass es eben doch noch bestimmte EU-Gesetzgebung zum Beispiel gibt, die bestimmte juristische Argumentationen ausschließen. Und dann hat man halt sofort ein großes Problem. Und das ist der Grund, warum wir uns halt für so einen Beschlussvolksentscheid, den zweiten Typ, entschieden hatten. Der hat das große Problem, dass er eben nur politisch, also nur in Anführungszeichen, aber er ist politisch verbindlich, juristisch dafür eben nicht. Wenn tatsächlich eine Mehrheit der Berlinerinnen sich da am 26. September hinter unser Anliegen stellt, dann ist es natürlich ein unabweisbares politisches Votum. Und da kann auch dann der Senat sozusagen erstmal nicht so richtig drumrum sich damit zu beschäftigen. Also dann wurde es ja jetzt schon angesprochen. In welcher Weise, zu welchem Zeitpunkt sie sich dann damit beschäftigen, tatsächlich so ein Gesetz zu schreiben. Dazu gibt es sozusagen keinerlei Fristen, keinerlei Verbindlichkeiten. Mhm. Das heißt, auch wenn man so einen Volksentscheid gewinnt, bleibt es halt eine Riesenaufgabe für die ganze Bewegung, den Senat darauf festzunageln. Also einerseits, dass sie überhaupt tätig werden und andererseits, dass es in einer Weise passiert, in der wir das auch wollen. Genau, und da ist dann die Sache, ist die Frage, wann setzen Sie sich daran, inwiefern sind Sie im Gespräch mit uns? Die ganze Aufgabe hört überhaupt nicht auch mit einem erfolgreichen Volksentscheid im September auf.
Was wäre denn da aus eurer Sicht mal nachgefragt, das Worst-Case-Szenario, wie das Ganze vielleicht aufgeschoben oder verwässert wird durch den Senat? Spielt ihr sowas durch?
Ja. Also Worst-Case würde ich mal sagen, wir haben eine Bürgermeisterin Giffey, die den Mietendeckel attackiert, die eine wirklich verschleppungserprobte Verwaltung übernimmt. Das kennen wir ja schon. Also genauso wie sie uns vor dem Volksentscheid behandelt haben, wie wir es schon erlebt haben, mit dieser Verschleppung der rechtlichen Prüfung, genau sowas ist wieder zu erwarten. Mhm. Letztlich eben, dass sie überhaupt nicht von sich aus tätig werden.
Das bringt mich noch ein bisschen allgemeiner zur Frage, welche Position die rot-rot-grüne Landesregierung einnimmt. Und es wird ja auch spannend zu sehen, ob es dann bei dieser Regierung bleibt, dann bei der Abgeordnetenwahl im September. Und wo da vielleicht auch innerhalb der Parteien aus eurer Sicht Konfliktlinien verlaufen. Bei der SPD ist es ja am offensichtlichsten, ne? Der Mietendeckel beispielsweise wurde von SPD-Lern entworfen und initiiert. Und es gibt in der Partei sehr viele Leute, die ihn attackieren in Berlin. So, also wo seht ihr da interne Konfliktlinien innerhalb der Parteien, die euch vielleicht auch in die Hände spielen strategisch?
Also die Berliner Parteienlandschaft ist vielfältig und es gibt sogar in der SPD ein paar Leute, die gute Ansichten haben. Aber man muss trotzdem sagen, wer die SPD im September wählt in Berlin, der wählt gleichzeitig seine eigene Vertreibung aus der Stadt, so wie das gerade aussieht. Auch bei den Linken gibt es Leute wie zum Beispiel in Lichtenberg, die eine harte Politik der Verdrängung fahren. Aber gleichzeitig gibt es bei den Linken auch etliche Politiker, die sich sehr gut für die Rechte der Mieter einsetzen. Also ich würde sagen, quer durch die Parteien gibt es immer, auch bei den Grünen gibt es Leute, die sich sehr gut einsetzen. Also es gibt immer beide Positionen in allen Parteien. Und spannend ist natürlich mal zu gucken, was wollen die Vorstände, die Bundesvorstände. Und die haben sich alle, ausnahmslos alle, sehr vorsichtig geäußert bisher.
Ja, also ich finde deinen Punkt sehr gut mit diesem negativen Wahlaufruf Richtung SPD.
Bisschen SPD-Bashing hier, Leute, oder was?
Ansonsten wollte ich nur auch noch mal zusammenfassen, wie sich die einzelnen Parteien, die jetzt gerade hier in Berlin die Regierungskoalition bilden, zu unserer Initiative positioniert haben. Hm. Ich mache das einfach mal chronologisch. Also die Linkspartei hatte damals begonnen und sich klar für eine Unterstützung, auch aktive Unterstützung unseres Volksbegehrens ausgesprochen. Das war noch vor der ersten Sammelphase. Als einzige Partei auch auf Bundesebene unterstützt die Linkspartei uns nach Parteitagsbeschluss. Dann kam die SPD mit einem sehr spannenden Landesparteitag, den wir mit der Öffentlichkeitsarbeits AG sehr aufmerksam verfolgt haben. Da gab es auch einige durchaus spannende Redebeiträge, die sich sozusagen vehement hinter uns gestellt haben. Und das hat dann zu einem eigentlich erstaunlich knappen Wahlergebnis geführt, mit dem sie sich gegen eine Unterstützung unseres Volksbegehrens entschieden haben. Aber tatsächlich haben 40% der Delegierten für uns gestimmt, also für eine Unterstützung. Jetzt haben die Jusos noch nachgezogen. Vor knapp 2 Wochen hat die Landesdelegiertenkonferenz der Jusos hier in Berlin beschlossen, uns ebenfalls unterstützen zu wollen. Wie das dann praktisch aussehen wird, darauf sind wir natürlich gespannt. Mhm. Und jetzt als Letztes haben die Grünen, die sich ja, man merkt, schon lange, lange Zeit gelassen haben, sich da jetzt offiziell zu positionieren, entschieden, uns zu unterstützen, so heißt es, als letztes Mittel der Wahl. So ein bisschen eine blumige Lösung. Wir freuen uns trotzdem sehr, da tatsächlich eine überwältigende Mehrheit dafür gestimmt hat. Die Grünen sagen außerdem, sie wollen jetzt die Debatte rund um Enteignungen auch selbst vorantreiben. Wir sind natürlich hier sehr gespannt, auch auf die aktive Unterstützung unseres Volksbegehrens. Mhm. Und da ich jetzt schon noch die Gelegenheit habe, würde ich auch noch kurz anschließen, dass uns tatsächlich auch viele der großen Gewerkschaftsverbände hier in Berlin unterstützen. Also zum Beispiel IG Metall Berlin, Verdi Berlin und auch die beiden großen Mieterinnenorganisationen, also der Berliner Mieterverein und die Berliner Mietergemeinschaft. Das heißt, die Unterstützung für uns auch wirklich in der breiten Bevölkerung wächst und wächst, und das freut uns natürlich sehr.
Ist Entschädigung eigentlich noch ein Thema, wenn der Volksentscheid erfolgreich ist und mehr als 200.000 Wohnungen in Berlin dann vergesellschaftet werden? Wie laufen da die Konfliktlinien in der Frage der Entschädigung?
Die Entschädigungsfrage ist wirklich eigentlich so eine der zentralen Streitfragen rund um die Vergesellschaftungsidee. Wir haben da ein Konzept vorgelegt, was tatsächlich als einziges von denen ich weiß, die so in der Debatte eine Rolle spielen, im Sinne von unserer Vergesellschaftungsabsicht rechnet. Nämlich, dass man nicht sagt, ja okay, wie viel wären denn die Wohnungen am Markt jetzt so wert und wie viel ziehen wir davon ab, wenn wir irgendwie die Spekulation rausrechnen und wenn wir die leistungslose Gewinnsteigerung rausrechnen, sondern dass wir sagen, es geht um Vergesellschaftung. Und das Ziel der Vergesellschaftung ist, dass wir Wohnraum zur Verfügung stellen, und zwar sowohl für Leute mit mittleren Einkommen, aber eben auch für arme Menschen in Berlin, von denen es ja gar nicht so wenige gibt, wie wir wissen. Und dann sagen wir, okay, wie viel ist das Einkommen von Leuten, die als arm zählen in der Stadt? Und was wäre von diesem Einkommen maximal ein Drittel, was man ja landläufig sagt, was sozusagen die Grenze ist, wie viel man vom eigenen Einkommen denn maximal für die Miete ausgeben soll? Ich meine, wir als Bewegung könnten auch sagen, warum sollten es 30% sein, zumal bei armen Leuten? Da bleibt dann ihnen immer noch viel zu wenig übrig. Aber das mal so als vielleicht breitenwirksam verständliches Modell. Und dann rechnen wir von da aus hoch und sagen, das Wichtigste für uns ist, die Entschädigung soll aus den laufenden Mieteinnahmen bezahlt werden. Und wenn das nicht geht, wird das Ziel der Vergesellschaftung verfehlt. Also wir brauchen niedrige Mieten, weil das ist das, was wir erzielen wollen. Und dann kann man von da aus hochrechnen, wie viel wir denn als Stadt eigentlich finanzieren können an Entschädigung. Und da kommen wir eben bei 8 bis 13 Milliarden ungefähr raus. Eine Sache, die es ein bisschen komplizierter macht, die wir jetzt erst in letzter Zeit am Wickel haben, ist die Verschuldung dieser Konzerne. Aber jedenfalls, das ist so die Größenordnung, in der wir rechnen. Und das kommt einfach nur daher, dass wir sagen, niedrige Mieten sind das Ziel, weil sonst brauchen wir die Vergesellschaftung auch nicht. Die Vergesellschaftung steht eben als Zweck an sich im Grundgesetz in Artikel 15. Das ist wichtig zu sagen. Vergesellschaftung an sich, dass Dinge nicht als Ware gehandelt werden, ist ein Zweck an sich im Grundgesetz, und den wollen wir sozusagen erfüllen. Und daher leiten wir die Entschädigungshöhe ab. Mhm. Und dann sind ja völlig andere Entschädigungssummen im Umlauf.
Zum Beispiel?
Na, das geht so bis 36 Milliarden hoch in der Schätzung des Senats, wobei auch Finanzsenator Geisel, das wurde eigentlich medial gar nicht genug beachtet, irgendwann selbst dann auch nur noch von 20 Milliarden gesprochen hat. Genau, aber das ist so der Spielraum, in dem das geht. Und natürlich ist das eine absolut zentrale Streitfrage.
Vielleicht könnte man noch dazu sagen, bei dem 2004 hat die Stadt ja Hunderttausende von Wohnungen sehr günstig privatisiert und verkauft. Und der Preis für eine Wohnung war im Durchschnitt da 6.300 Euro. Und man könnte ja auch mal mit dem ursprünglichen Verkaufspreis anfangen zu kalkulieren.
Wäre auch eine Option, ja. Ja, ist eine politische Frage. Wir sind gespannt. Nochmal, Jenny, wir drücken dir natürlich aus allen Teilen der Republik, da kann ich, glaube ich, auch für die Dissens-HörerInnen sprechen, die Daumen eurer Initiative. Und was mich jetzt natürlich von euch beiden interessieren würde, wenn wir mal den Blick von Berlin öffnen, ja. Also das rote Berlin ist ja schön, aber nicht in allen Teilen der Republik. Hier bei mir im Süden zum Beispiel ist man so progressiv gegenwärtig eingestellt. Die Vergesellschaftungsinitiative in Berlin, welche Strahlkraft kann die denn auf den Bund haben, ja, auf die ganze Republik? Welche Chancen und Hindernisse seht ihr da?
Also die ganze Bewegung hat ja schon ganz großen Einfluss auf nicht nur die ganze Bundesrepublik, sondern weltweit wird Berlin beobachtet. Und auch schon seit Jahren schaut man nach Berlin und guckt, was hier passiert, weil, naja, die Hoffnung ist eben groß, dass hier so ein Präzedenzfall geschaffen wird. Also es gibt eben seit letzten Jahr den Housing Action Day, wo europaweit auf die Straße gegangen wird. Das ist dieses Jahr wieder am 27.03. Und da von Belgrad über Barcelona bis hin zu Stockholm werden an diesem Tag Leute auf der Straße sein. In Berlin eben auch. Dass das überhaupt zustande gekommen ist, das liegt natürlich auch daran, weil man gesehen hat, was alles geht in Berlin. Mhm. Natürlich sind aber die Themen ein bisschen anders. Also ich weiß zum Beispiel aus Italien und aus Spanien, dass es da vielmehr denn auch um Hypotheken geht, die Leute aufgenommen haben, die sie jetzt nicht mehr bezahlen können wegen der Krise und dann wieder ihr Haus verlieren und dann sozusagen vom Hausbesitzer zum Wohnungslosen werden. Das ist immer sehr unterschiedlich und deshalb kämpft natürlich jede Stadt zu ihren Themen. Aber dennoch, diese ganze Vernetzung kam eben auch dadurch zustande, dass diese Mietenwahnsinnbewegung da war und dass diese Enteignungskampagne dabei war.
Jenny, mich hätte noch deine Perspektive interessiert, ob die Enteignungskampagne wirklich, wie Kim das gesagt hat, einen Präzedenzfall schaffen kann.
Naja, erstmal kann ich nur bestätigen, dass es wirklich ein ganz großes Interesse an Austausch darüber gibt. Also sowohl aus anderen Ländern in Europa, also auch aus den USA, erreichen uns wirklich immer wieder Anfragen zu diskutieren oder auch eben Anfragen der Presse, die darüber berichtet, wie genau das funktioniert, dass wir hier die Vergesellschaftung von so großen Wohnungsbeständen fordern und direkt aufweisen, wie das eben praktisch möglich ist. Und dann habe ich oft den Eindruck, es ist halt sehr viel schwieriger, dann unter den lokalen Bedingungen oder eben anderen Bedingungen in Europa ähnliche Projekte dann voranzutreiben. Das ist ja schon ein bisschen so ein spezieller Kniff, den wir hier gefunden haben mit diesem Artikel 15. Und das ist natürlich dann auch gleich eine Antwort darauf, was es für andere Teile von Deutschland bedeutet. Nämlich, dass wenn wir hier einen Präzedenzfall schaffen, der durchaus eben in anderen Bundesländern eben auch möglich wäre. Und ich glaube, das spürt man schon auch. Leute sind da sehr erpicht darauf mitzubekommen, ob wir denn hier Erfolg haben. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, was dann daraus folgt. Dann habe ich noch den Punkt, sowas wie jetzt diesen Housing Action Day. Ich finde es einfach sehr, sehr wichtig, dass man da international sich zusammenschließt, weil wir haben das vorhin ja diskutiert, was hier so befürchtet wird, dass wir die Investoren verschrecken. Ja, was passiert, wenn wir die hier verschrecken? Dann gehen sie woanders hin und investieren da. Das heißt, man muss es ja schon über Staatsgrenzen hinweg als Problem sehen. Wenn wir hier unser Problem lösen, dann strömt das Kapital eben woanders hin. Deswegen sind solche Anlässe natürlich extrem wichtig.
Ja, guter Punkt. Das Kapital sucht nach Verwertungsmöglichkeiten immer und überall. Aber ich sehe irgendwie Chancen für so Enteignungsinitiativen, wenn wir jetzt mal nur auf den deutschen Kontext schauen, irgendwie halt in so Stadtstaaten wie Hamburg und Bremen.
Ja, genau.
So, weil da könnte ich mir auch vorstellen, dass so die Eigentumssituation mit größeren Wohnkonzernen eine ähnliche ist, sodass man da vielleicht auch Mehrheiten für so eine radikale Forderung findet. Jetzt in so Flächenländern wie Baden-Württemberg beispielsweise, in Stuttgart sind die Preise natürlich auch am explodieren und selbst hier in Konstanz, ich suche selbst gerade nach einer Wohnung zusammen mit meiner Freundin, super schwierig, aber da haben die Städte natürlich nicht den Einfluss wie jetzt Berlin, Bremen und Hamburg.
Genau, in anderen Bundesländern ist es natürlich so, dass man auch Volksbegehren machen könnte, aber dass man halt viel unterschiedlichere Lebensverhältnisse hat, also dass man Leute hat, die auf dem Land ihr Eigenheim haben und eben eher wie in anderen Ländern wiederum damit zu tun haben, die Kredite darauf individuell abzuzahlen. Mhm. Das ist natürlich ein Problem bei so Flächenstaaten, dass einfach die Realitäten viel unterschiedlicher sind als in so einer einzelnen Stadt.
Wobei man sagen muss, dass die Landbevölkerung auch das Problem hat. Also inzwischen ist es so, dass ein größerer Teil der Landfläche gepachtet wird und nicht mehr besessen wird, weil immer mehr Land in immer weniger Hände kommt und auch hier es eine gigantische Bodenspekulation gibt. Also auch da gibt es Interesse, das zu ändern.
Wir haben da immer so halb im Scherz, halb ernsthaft schon unsere nächste Kampagne im Gespräch und die heißt dann Deutschen Boden enteignen.
Sehr gut, das ist ein schöner Ausblick. Aber ich habe gesehen, dass ihr tatsächlich eine bundesweite Enteignungsvernetzung anstrebt, zumindest wenn man da eure Website Glauben schenkt. Mhm. Vielleicht kannst du noch einmal sagen, weil wir jetzt gerade schon andere Stadtstaaten angesprochen haben, gibt es da schon gute Connections hin und wie ist da das Interesse?
Ja, also das ist schon angelaufen. Man konnte das auch sehen. Wir hatten zum Sammelauftakt aufgerufen, so zur Solidaritätsbekundung Transpis zu malen und Fotos uns davon zu schicken. Da waren wir völlig überwältigt davon. Das waren, glaube ich, knapp 20 Städte tatsächlich, die uns da solche Fotos eingesendet haben. Ich bin jetzt selbst nicht so involviert in dieser bundesweiten Vernetzung, aber eine Sache, die da zum Beispiel geplant wird, die ich sehr attraktiv finde, ist eine Art Sammelcamp, also dass Leute aus anderen Teilen Deutschlands eingeladen sind, zu einem bestimmten Wochenende, das ist im Mai, nach Berlin zu kommen, also natürlich immer vorbehaltlich der Corona-Situation, und uns da beim Sammeln zu unterstützen, so ein bisschen mehr mitzubekommen, wie wir das organisieren, auch die Argumentationen besser kennenzulernen, mit Leuten in der Stadt darüber zu reden, wie die Stimmung eigentlich ist. Also das wäre ein Punkt, wo auch gerne Leute eingeladen sind, die vielleicht gerade zuhören, sich da zu beteiligen.
Was wir vielleicht auch nicht vergessen dürfen, ist, dass ja mit dem Mietendeckel schon ein Präzedenzfall in Berlin geschaffen wurde. Ja, also die juristische Auseinandersetzung hatten wir schon erwähnt. Da wird Karlsruhe entscheiden, da sind wir gespannt. Aber ich denke, das ist auch was, was für Flächenbundesländer, wie jetzt beispielsweise in Baden-Württemberg oder Bayern, was natürlich auch irgendwie Strahlkraft hat und was interessant sein könnten. Oder was sind aus eurer Sicht ja Forderungen oder Initiativen, die die MieterInnenkämpfe in der ganzen Republik vielleicht ein bisschen mehr vernetzen können oder zusammenbringen können?
Na, was das nächste Ding ist, ist natürlich, dass wir überhaupt mal eine Bundespolitik brauchen, die Fokus auf Recht auf Wohnen setzt. Bisher haben wir immer das Problem, dass, wenn es denn mal so etwas gibt, wie zum Beispiel den Berliner Milieuschutz, dass es denn wieder bundesweite Regelungen gibt, die da Ausnahmen und Möglichkeiten, ihn zu umgehen, schaffen. Also wenn wir ganz Deutschland da wirklich was ändern wollen, brauchen wir da auch eine Bundespolitik. Und das ist halt leider mit der CDU in der Form nicht zu machen. Natürlich, die Städte haben alle oder die einzelnen Bundesländer haben alle ein bisschen unterschiedliche Gesetzgebungen und unterschiedliche Regierungen. Aber es gibt eigentlich in jeder größeren Stadt auch eine Mieterbewegung inzwischen schon. München, Frankfurt, sogar Stuttgart, da ist überall, ist da Bewegung drin. Und je mehr Leute da auf die Straße gehen, desto eher wird da was geschehen. Mhm. Also es zeigt sich ja, dass unsere Politiker sehr viel reagieren. Egal auf was. Sie reagieren auf ihren Lobbyisten, der ihnen was sagt, aber sie reagieren eben auch auf Bewegungen innerhalb der Bevölkerung. Frau Merkel hat auch reagiert, als wir nach Fukushima mit 300.000 Leuten auf der Straße waren. Sowas kann passieren. Und so können wir die auch dazu bringen, was zu machen. Aber das muss von unten kommen, denke ich. Und je mehr Leute da für ihr Recht auf Wohnen einstehen, desto eher werden sie bereit sein, sich in diese Richtung zu bewegen.
Zum Ausblick hätte mich von euch beiden einfach nur interessiert, was aus eurer Sicht so die wichtigsten Hebel sind, um eine sozial gerechtere Wohnungspolitik, eine gemeinwohlorientierte Wohnungspolitik durchzusetzen in den nächsten Jahren?
Naja, ich würde es einfach zusammenfassen, was eh die Richtung ist, in die wir das hier als Bewegung schon treiben. Also ein ganz wichtiger Teil ist halt, dass Wohnen nicht als profitorientierte Ware gehandelt werden darf. Das schließt sich einfach raus. Also Leute müssen wohnen. Leute haben keine Wahl, wo sie wohnen, weil sie verwurzelt sind, weil sie da ihrer Arbeit nachgehen. Das heißt, alle Methoden, die man so finden kann, die eben Wohnraum der Marktlogik entziehen, sind meiner Meinung nach sinnvolle Methoden. Und ich finde, da sind mit dem Mietendeckel und der Vergesellschaftungsidee eben zwei sehr starke Instrumente, jetzt gerade schon in der Debatte. Und was anderes, also ich hatte das ja vorhin gesagt, wir brauchen schon auch neuen Wohnraum. Hm. Da kann man natürlich auch dann daran anknüpfen, kann man in städtischer Hand bauen und zwar eben auch nicht profitorientiert. Und dazu gibt es dann verschiedene Voraussetzungen, die man schaffen muss, nämlich dass Flächen zur Verfügung stehen. Das heißt, vielleicht müssen auch Flächen enteignet werden, das wäre so ein nächster Schritt. Dann auch ein Schritt, notwendiger Teil, man kann ja hier in Deutschland immer sehr schwer rausfinden, wem überhaupt was gehört. damit Leute sich organisieren können, damit man einen Überblick bekommt, auch von der Politik aus, wem überhaupt was gehört, braucht man eben ein ordentliches Register, was einsehbar ist. Also ich staune immer darüber, in Schweden zum Beispiel kann man einfach im Internet nachgucken, wem was gehört und sogar auch, wer wie viel verdient, einfach im Internet, ob man das will oder nicht. Aber das ist jedenfalls so ein ganz anderes Ausmaß, wie da Informationen zugänglich sind. Und hier in Berlin zum Beispiel kann man eben nachfragen, als Mieterin selbst, wem das eigene Haus gehört. Aber da gibt es dann auch noch bestimmte Einschränkungen, warum da keine Auskunft vielleicht stattfinden muss. Und solche Dinge müssen halt verändert werden. Da denke ich, das ist in anderen Teilen Deutschlands auch so. Also es ist natürlich, wenn man die Eigentumsverhältnisse verändern will, dann sollte man politisch die Möglichkeiten schaffen, überhaupt das einsehbar zu machen, wem denn was gehört. Das wären so meine zentralen Punkte.
Danke dir. Kim, jetzt darfst du noch 2, 3 zentrale Punkte, die dir wichtig sind, zum Ausblick nennen.
Also der Hebel aus der Perspektive derer, die ihr Recht auf Wohnen behalten wollen oder erkämpfen wollen, ist eine Mobilisierung natürlich. Und zwar noch viel mehr, wie das so schön heißt, heraus aus der Blase und hinein in den Schaum. Das wird jetzt natürlich genau mit dieser Deutsche Wohnen Enteignen Kampagne auch gemacht. Wir müssen mal mit den anderen Leuten sprechen, mit denen wir sonst vorher noch nie gesprochen haben. Mhm. Ich hatte gestern mit dem Imam von der Moschee bei mir schräg gegenüber gesprochen. Sowas müssen wir machen. Wir müssen aus unseren kleinen Gruppen raus und immer noch mehr Leute zu unserer Bewegung hinzufügen. Das wäre für mich so der wichtigste Hebel oder die wichtigste Verhandlungsmasse, die wir eigentlich haben. Aus der Perspektive der Politik muss man sagen, das hattest du ja auch schon gesagt, Jenny, brauchen wir irgendwie Flächen. Die Flächen kosten Geld. Und da gibt es halt bisher eine Geldpolitik, wo man sich nur die Haare raufen kann. Also unglaubliche Kredite sind da gerade im Umlauf, die jetzt irgendwo hinein investiert werden wollen. Und solange es da so viel Fantasiegeld gibt, was in Betongold umgewandelt werden will, solange werden die das auch versuchen, das irgendwie umzuwandeln und immer wieder jede Regelung zu umgehen.
Kim und Jenny, ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke fürs Gespräch.
Jo, kein Problem.
Ja, vielen Dank.
Ja, das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast waren die Mietaktivistis Jenny und Kim aus Berlin. Jenny ist Teil der Kampagne Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Kim engagiert sich beim Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn. Wenn ihr weitere Infos wollt, dann schaut mal in die Shownotes. Da habe ich jede Menge Wissenswertes reingepackt. Unter anderem auch zum europaweiten Housing Action Day am 27. März. Und was ihr dort auch findet, sind natürlich Informationen dazu, wie ihr meine Arbeit supporten könnt. Denn um Dissens am Laufen zu halten, bin ich auf euren Support angewiesen. Gut, das war's dann auch von mir für diese Woche. Bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.